Wir machen weiter im Buch der Offenbarung. Wir sind heute angelangt oder kommen heute zum vierten Sendschreiben an die Gemeinde in Thyatira. Es steht quasi in der Mitte dieser sieben Schreiben. Und es gibt bei diesem vierten Brief einige Besonderheiten. Als erstes, dieser Brief ist der längste Brief von allen. Ja, also man merkt, er ist deutlich umfangreicher als die anderen. Und als zweites finden wir eine Änderung der Struktur ab diesem Zeitpunkt. Also ab diesem Zeitpunkt ändert sich ein bisschen was im Aufbau der Sendschreiben. Und zwar, normalerweise folgte vorher das Sendschreiben diesem Muster. Als erstes stellt sich Jesus Christus vor, und jeder Gemeinde in einer anderen Art und Weise. Dann wird uns vorgestellt, was Jesus an dieser Gemeinde sieht, also Lob und Tadel, das, was Jesus an dieser Gemeinde, was vor ihm offenbar ist. Und dann kommt der Aufruf zu hören auf seine Worte und dann die Verheißung an die Überwinder. Hier findet ein Wechsel statt, und zwar, dass ab jetzt nicht erst der Aufruf zum Hören stattfindet und dann die Verheißung an die Überwinder, sondern es wechselt sich und erst kommt der Aufruf zu überwinden und die Verheißung an die Überwinder und danach der Aufruf zu hören. Es ist nicht so, dass ich das, und da streiten sich schon viele seit Jahren und suchen nach dem Grund, wieso das so ist, wieso auf einmal hier ein Wechsel der Reihenfolge stattfindet. Es gibt gewisse Ansätze, aber ist nicht so, dass es einfach zu erklären ist oder daraus geistliche Wahrheit zu schöpfen. Deswegen möchte ich das hier auch nicht unternehmen. Aber es gibt noch eine Besonderheit diesem Sendschreiben, was wir in den anderen Sendschreiben nicht sehen. Und zwar in Vers 23 wird uns gesagt, in Offenbarung 2, Vers 23, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Gott sagt, also Jesus sagt hier, ich handle an dieser Gemeinde in einer Art und Weise, dass es eine Lektion für alle Gemeinden Jesu Christi sein wird. Das heißt, diese Gemeinde und wie Christus mit ihr handelt, soll eine Gegenstandslektion sein für alle anderen Gemeinden. An dieser Gemeinde, da zeigt Jesus, wie er mit gewissen Dingen umgeht, und da sollen andere Gemeinden, soll jeder Gläubige darauf achten und das ernst nehmen. Kurz etwas Hintergrund, bevor wir den Brief selber noch hören und lesen, noch ein bisschen Hintergrundwissen zur Thyatira, zu dieser Stadt. Aus der Bibel selbst wissen wir sehr wenig, wir wissen nicht genau, wie das Evangelium in diese Stadt gekommen ist, das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wie lange diese Gemeinde schon existiert. Die einzige Erwähnung, die Thyatira in der Bibel findet, findet im Zusammenhang mit der Person Lydia statt, mit dieser Purpurhändlerin, dieser Kauffrau. Sie stammt selber aus Thyatira und sie handelt mit Purpur. Und in Thyatira ist es geschichtlich bezeugt, dass in Thyatira Textilien hergestellt wurden und dann auch veredelt wurden, also gefärbt wurden, in Purpur zum Beispiel, und dort die Stadt wirtschaftlich sehr stark war, viel exportiert hat, gehandelt hat und so weiter. Die Stadt hat religiös und auch strategisch vielleicht nicht so eine große Bedeutung wie die anderen Gemeinden, wo wir, sehr großen Götzendienst und Tempel und so weiter sehen, in diesem großen Ausmaß. Das ist vielleicht nicht so sehr das, was die Stadt auszeichnet, also dass sie so eine religiöse Hochburg ist, aber sie ist eine wirtschaftliche Hochburg. Und die Kaufleute dieser Stadt, sie sind in Zünften organisiert. Diese Zünfte, die kann man vergleichen mit heutigen Unternehmensnetzwerken. Also es gibt zum Beispiel das BNI, ich weiß nicht, ob ihr schon mal was davon gehört habt, Business Network International, wo Unternehmer sich regelmäßig treffen, sich austauschen, neue Kontakte knüpfen, Möglichkeiten schaffen für neue Geschäfte. Also zum Beispiel hier auch im Oberbergischen gibt es das BNI, ich glaube Aggertal heißt es oder Agger heißt es, gibt es das auch. Also verschiedene Unternehmer treffen sich, tauschen sich aus, knüpfen Kontakte, versuchen ihre Geschäfte zu erweitern. Aber bei diesen Zünften waren diese Treffen mit religiösen Praktiken verbunden. Das heißt, für die einzelnen Sparten oder für die einzelnen Zünfte, also wenn es die eine Zunft gab, ich weiß es nicht, der Purpurverkäufer oder der Purpurhersteller, dann gab es für diese Zunft, für diese Gruppe, für diese Kaufleute, gab es, ja, oder hatten sie ihren eigenen Götzen, dem sie angebetet, den sie gehuldigt, dem sie Feste gefeiert haben. Und wer vermögend und wer einflussreich sein wollte, musste sich diesen Zünften anschließen. Und das war mit Götzendienst und vielleicht sogar im Rahmen dieses Götzendienstes, dieser Anbetung dieser Götzen, sogar mit physischer Unzucht verbunden. Also wie wir es auch in den anderen Gemeinden sehen, also dass da Hurerei, Prostitution und so weiter getrieben wurden und dass im Rahmen dieses Götzendienstes das stattfand. Aber ich denke, wir werden der Botschaft nicht gerecht, wenn die Warnung heute an uns lautet, liebe Geschwister, nehmt nicht teil an solchen Feiern, wo Hurerei getrieben wird und esst kein Götzenopferfleisch. Und wir legen alle die Hände in den Schoß und sagen, gut, dass das alles mit uns nichts zu tun hat, das betrifft uns nicht und eigentlich können wir den Brief übergehen, zum nächsten Brief gehen. Wo ist das, in welcher Art und Weise ist das unser Problem? Aber lasst uns den Text heute lesen und darauf hören, was der Geist uns als Gemeinde sagen möchte. Offenbarung 2, Vers 18 bis 29. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren, und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett, und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Euch aber sage ich und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich habe die Predigt überschrieben mit der Überschrift: Lass alle Götzen fahren und halte Jesus Christus fest. Der erste Punkt der Predigt ist: Jesus Christus ist Gottes Sohn und er erforscht Motive und Gedanken und bringt alles unter seine Herrschaft. Wir beginnen bei Vers 18 und wie in allen anderen Briefen zuvor sehen wir wieder, dieser Brief ist auch wieder an den Engel der Gemeinde adressiert. Und je öfter ich das lese, desto mehr komme ich zu der Überzeugung, es ist wirklich ein Engel gemeint, nicht ein Ältester oder ein Bote, wirklich ein Engel. Und es hat damit zu tun, der Brief ist zuerst an den Engel verfasst, weil der Engel der Gemeinde dadurch zum Handeln aufgerufen ist. In Offenbarung 1, Vers 16 hatten wir gelesen, dass Jesus in seiner rechten Hand die Sterne hält, die sieben Sterne hält. Und wir wissen, dass Jesus deutet es und sagt, das sind die Engel, die er in seiner Hand hält. Also wenn Jesus handelt mit seiner rechten Hand, dann handelt er, indem er seine Engel sendet, indem er seine Engel beauftragt, seinen Willen an seiner Gemeinde auszuführen. Und wir merken, dahinter steckt ein geistlicher Kampf. Und in den Sendschreiben wird das immer wieder deutlich gemacht. Zum Beispiel in Ephesus finden wir eine Synagoge des Satans. In Pergamon ein Thron Satans. Und in unserem Text finden wir in Vers 24 die Tiefen Satans. Damit ist die Gemeinde konfrontiert. Es ist ein geistlicher Kampf. Satan greift die Gemeinde an. Das heißt, der Zustand der Gemeinde hat mit geistlichen Angriffen zu tun, sei es Verfolgung oder Verführung der Gemeinde. Es hat einen satanischen Ursprung und in diesem Kampf gegen finstere Mächte gebraucht Christus seine Engel. Und sie werden informiert, was sie zu tun haben. Sie sind nicht allwissend und wir werden hineingenommen in die Herrschaft unseres Christus, der durch seine Engel wirkt. Und auch hier in diesem Text sind einige Dinge, wo der Engel aktiv werden muss. Da ist eine Frau, die muss aufs Krankenbett geworfen werden. Da sind Menschen, die mit dem Tod geschlagen werden müssen. Also Aufträge Gottes an seinen Engel. Die Engel, die wie gesagt nicht allwissend sind, werden in den Ratschluss, den Plan Gottes für seine Gemeinde mit hineingenommen, um seinen Willen auszuführen. Und zuerst stellt sich Jesus dieser Gemeinde vor. Lass uns nicht vergessen, dass es immer einen Zusammenhang gibt zwischen dem Zustand der Gemeinde und wie Jesus Christus sich ihnen vorstellt. Da ist immer eine Verbindung. Wieso? Wir müssen uns immer die Frage stellen, wieso stellt sich Jesus dieser Gemeinde genau in dieser Art und Weise vor? Es hat immer mit ihrem Zustand zu tun. Aber auch die letztendliche Verheißung, die Verheißung an die Überwinder, hat auch immer mit der Vorstellung Christus und dem Zustand der Gemeinde zu tun. Und wir wollen Acht haben, wie Jesus sich hier vorstellt. Und wieso er sich genau in dieser Art vorstellt und was der Lohn derjenigen ist, die an diesem Christus festhalten. Und die Beschreibung von Christus beginnt in Vers 18 damit, dass er sagt, das sagt der Sohn Gottes. Es ist das einzige Mal in den Sendschreiben, dass Jesus Christus seine Gottheit, seine Autorität hervorhebt. Und hier ist es ein Hinweis auf Psalm 2. Der ganze Psalm hier, der ganze Abschnitt hier ist mit Psalm 2 verknüpft und das wollen wir uns gleich anschauen. Wir gucken uns eben die Details an, die Parallelen an und gehen dann später ins Detail. Ich habe gesagt, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Vorstellung von Jesus Christus, also wie er sich vorstellt, dem Zustand der Gemeinde und der Verheißung an die Gemeinde. Lasst uns mal im Psalm 2 gehen. Und uns diese drei Punkte anschauen. Also erster Punkt, wie beschreibt sich Jesus Christus oder wie wird Jesus Christus beschrieben? Was ist der Zustand der Menschen in diesem Moment? Und als drittes, was ist die Verheißung? Und wir sehen, Jesus wird hier genannt, zum Beispiel in Vers 2 Gesalbter. In Vers 4 wird er als der Thronende, als der König beschrieben. Oder in Vers 6, Entschuldigung, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Also Jesus ist König. Und dann in Vers 7 und 13 finden wir nochmal den Hinweis, dass er der Sohn Gottes ist, dem der Vater alle Autorität und Herrschaft übergibt und überträgt. Also das ist die Beschreibung Christi hier im Psalm 2. Dann ist, was ist der Zustand, um was geht es hier überhaupt? Das sind Könige, in Vers 2, die lehnen sich gegen die Herrschaft Christi und Gottes, des Vaters auf. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Das heißt, sie lehnen sich auf gegen die Herrschaft von Christus. Dann in Vers 11 kriegen wir noch einen Hinweis, dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Das heißt, sie wollen dem Herrn nicht dienen und sie wollen sich nicht an ihm freuen. Sie lehnen sich gegen seine Herrschaft, über seine Gottheit lehnen sie sich auf. Und was ist die Verheißung hier? Wird gesagt, dass auf der einen Seite die gerichtet werden, unter die Herrschaft Christus gebracht werden. Er wird sie schlagen und zerstören in seiner Macht und Majestät. Aber diejenigen, die sich bei ihm bergen, die zu ihm kommen, denen wird es gut ergehen. Und jetzt schaut mal, der Umschwung in Offenbarung 2, 18 bis 19, was ist die Beschreibung Christi? Er ist der Sohn Gottes, er hat Augen wie Feuerflammen, Füße gleich schimmerndem Erz. Er ist der Thronende, der Regierende, der Herrschende, genauso wie in Psalm 2. Was ist der Zustand der Gemeinde? Da ist Lob für ihre guten Werke, aber auch ihr Lehre, die in Götzendienst resultiert. Und was ist Götzendienst? Das ist nichts anderes als ein Aufstand gegen Gottes Herrschaft. Genau das Gleiche quasi, was in Psalm 2 beschrieben. Ein Aufstand gegen Gottes Herrlichkeit, gegen Gottes Herrschaft. Und was ist die Verheißung? Die, die überwinden, werden mit ihm Vollmacht haben über die Heidenvölker, Anteil haben an seiner Herrschaft und sie werden ihn als Morgenstern empfangen. Seht ihr die Parallelen zwischen Psalm 2 und hier in Offenbarung 2? Und wir merken, auch die Verheißung zum Beispiel, sie entspringt oder sie findet, ist genauso auch aus Psalm 2 entnommen oder genau auch dort in gleicher Weise zu finden, die hier später dann in Offenbarung in unserem Text auch noch auftaucht. Das war kurz im Überblick, wir werden uns aber dem Ganzen noch weiter nähern. Jesus stellt sich als Sohn Gottes vor, weil der Vater ihn zum König und Herrn eingesetzt hat. Das heißt, ihm allein gehört alle Ehre und alle Anbetung und der Mensch, der sich gegen seine Herrschaft auflehnt, wird von ihm vernichtet. Wer sich aber auf seine Seite stellt, der bekommt Anteil an seiner Herrschaft. Und das ist der Zusammenhang zwischen der Vorstellung Jesu Christi, dem Zustand der Gemeinde und zuletzt der Verheißung für diejenigen, die an Christus und seiner Herrschaft festhalten und sich vor ihm beugen. Und der Gemeinde in Thyatira sollte klar sein, jetzt müssen wir genau zuhören, hier spricht der Sohn Gottes in seiner Autorität zu uns. Dem der Vater alle Autorität und Herrschaft gegeben hat, der sich jedem Angriff auf seine Herrschaft entgegenstellt, dem alle Ehre und Anbetung gehört, der spricht zu uns. Die zweite Charakterisierung Christi lautet, wird uns gesagt, der Augen hat wie eine Feuerflamme. Diesen Begriff finden wir auch schon vorher in einer Prophezeiung von Daniel, in Daniel 10, Vers 6. Das heißt, Jesu Blick auf seine Gemeinde entspricht einer Feuerflamme. Wenn er auf seine Gemeinde blickt, dann mit Augen wie Feuerflammen. Da bleibt vor diesen Feuerflammen bleibt nichts verborgen. Da wird jede dunkle Ecke und jede tiefste Winkel und auch die tiefsten Abgründe werden erleuchtet. Aber dieses Feuer spendet nicht nur Licht, sondern es ist verzerrt auch und läutert. Er ist allwissend, er sieht ins Verborgene, er forscht Herzen und Nieren und legt offenbar, was sich gegen ihn, seine Herrschaft und seine Macht stellt. Zuletzt sagt er über sich, Füße hat die schimmerndem Erz gleichen, auch aus Daniel 10, oder finden wir auch in Daniel 10. Füße stehen in der Bibel, das hatte ich schon mal gesagt, für Herrschaft. Wir hatten das heute auch in Psalm 110 gelesen. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Also der Vater verspricht dem Sohn, dass er die Feinde unter seine Herrschaft, unter Christi Herrschaft bringen wird. Und wir wissen, Erz spricht von Macht, von Stärke. Also mit Erz kann man nicht umgehen wie mit Holz. Es ist nicht eben zerbrechlich oder schwach, sondern es ist stark, es ist hart, es ist mächtig. Und wir sehen dieses Bild in der Bibel immer wieder, Füße aus Erz, die von Macht und von Kraft sprechen. Und Jesus macht deutlich, ich bin die Autorität, mir gehört jede Erde und ich sehe ganz genau, was bei euch vorgeht. Ich durchschaue das Ganze. Ich sehe ganz genau, was ihr macht. Und ich werde es nicht dabei lassen, ich werde es nicht zulassen, dass es so weitergeht. Ich werde die Gemeinde unter meine Herrschaft bringen. Ich bin das Haupt der Gemeinde, ich bin der Herrschende. Liebe Geschwister, lasst uns in unserer Vorstellung von Christus wachsen, aber auch uns korrigieren lassen, wo unsere Vorstellung über diesen Christus verkehrt ist. Ja, diese Vorstellung von Christus kann Angst bewirken und soll es bei bestimmten Menschen auch zu wissen. Da ist ein König, da ist ein Herr, der durchschaut mit seinen Augen alles und er verbrennt alles, was ihm nicht gefällt. Und er wird auftreten mit den Füßen seiner Macht, wird alles zertreten, was sich ihm gegenüberstellt. Aber lasst uns auch denken an diese Verheißung in Psalm 2, wohl denen, die sich bergen bei ihm. Also es soll nicht bei der Angst stehen bleiben, sondern zur Freude werden und zum Trost für uns. Vers 19, und ich habe das als Unterpunkt unterschrieben, Jesus Christus ist gerecht. Er sieht die guten Werke seiner Gemeinde. Vers 19 lesen wir, ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren, und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Jesus Christus, er ist ein gerechter Herr. Bei seiner Prüfung der Gemeinde sieht er das Gute der Gemeinde und er kehrt es nicht unter den Tisch, weil auch Böses vorhanden ist. Unsere Werke, unsere Bemühungen für ihn sind ihm nicht verborgen. Die Gemeinde in Thyatira hat sich ausgezeichnet durch Liebe, das heißt, sie eiferten für Christus und freuten sich an Christus und haben von ihm gezeugt. Da ist Dienst vorhanden, Mühe für Christus am Nächsten. Sie haben Glauben, man kann es vielleicht auch mit Treue übersetzen, in den Dingen, die sie tun. Sie haben Standesausharren im Hinblick auf Verfolgung. Und dabei sind ihre Werke sogar zunehmend. Also man sieht eine positive Entwicklung. Also ihre aktuellen Werke sind mehr als ihre ersten Werke. Also sie sind zunehmend in diesen Dingen, in der Liebe, im Glauben, im Ausharren, im Dienst, sind sie zunehmend. Nichts ist vor Christus verborgen und auch das Gute ist vor ihm nicht verborgen. Und wir sehen hier bei Thyatira einen starken Kontrast. Sie sind quasi der Konterpart zu Ephesus. In Ephesus wissen wir, dass sie stark waren in der Lehre, aber die erste Liebe haben sie verlassen. Anders bei Thyatira, sie haben Liebe und vieles andere, aber die Lehre ist das Problem. Liebe Geschwister, ich denke, viele von uns haben schon unterschiedliche Gemeinden kennengelernt. Und wir haben Einblick gewonnen in unterschiedliche Gemeinden, wir haben bestimmt Ähnliches gesehen, wir haben Gemeinden gesehen, wo wir gemerkt haben, die haben wirklich viel Liebe, viel Eifer, viel Dienst, viel standhaftes Ausharren. Aber dann haben wir auf die Lehre geschaut und gedacht, uiuiui, uiuiui. Dann haben wir aber auch das andere gesehen, da haben wir gesehen, da ist viel Lehre, da ist echt Festhalten und Verteidigen des Glaubens. Aber wo ist die Liebe? Wieso ist es so kalt? Wo ist der Dienst? Wo ist der Eifer? Wo ist die Freude an Christus? Und wie schnell neigen wir dazu, wenn wir das eine sehen, alles direkt durchzustreichen, schlecht zu bewerten und sagen, was, das ist keine Gemeinde. Weil wir einen Aspekt sehen, eine Sache sehen, die, wo wir sagen, das ehrt Gott nicht. Aber wir sehen, dass Christus gerecht urteilt über seine Gemeinde. Er sieht das Gute und er sieht das Böse. Und er lässt nicht das eine unter den Tisch fallen, weil das andere vorhanden ist. Ich musste bei diesem Vers an Hebräer 6, Vers 10 denken. Da heißt es, denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühungen der Liebe vergäße, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Gott ist ein gerechter, Christus ein gerechter Herr und gerecht in seinem Urteil über seine Leute, über seine Gemeinde. Zweites sehen wir aber auch als Unterpunkt. Christus ist aber auch Herr und er eifert für seine Ehre und richtet Götzendienst. In Versen 20 bis 23. Aber ich habe ein weniges gegen dich, beziehungsweise, ich komme da gleich noch zu, ich denke, die bessere Übersetzung ist, ich habe gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Ich möchte darauf hinweisen, ich hatte ja gerade gesagt, dieses Weniges, was in der Schlachterübersetzung vorkommt, ich glaube in der Elberfelder kommt es nicht vor. Ist richtig, das taucht da nicht auf. Da gibt es einen Unterschied in den griechischen Texten. Und ich tendiere auch dazu, dass diese Abschwächung ein weniges an dieser Stelle wahrscheinlich nicht hingehört. Anders als bei dem Sendschreiben zuvor an Pergamon in Vers 14, da wird gesagt, ich habe ein weniges gegen dich. Und da gibt es keine Unterschiede in den einzelnen griechischen Übersetzungen. Da steht es in allen griechischen Übersetzungen gleich. Da taucht dieses ein weniges überall auf. Aber in dem Sendschreiben an die Gemeinde Thyatira taucht dieser Zusatz, ich habe ein weniges gegen dich, taucht nicht in allen Übersetzungen auf. Oder taucht nicht in allen griechischen Urtexten auf. Entschuldigung, nicht Übersetzungen, in den Urtexten taucht es nicht überall auf. Und aus meiner Sicht gibt es einen starken, oder es gibt es einen Unterschied zwischen Pergamon und Thyatira, der darauf hinweisen kann, dass dieses ein weniges hier nicht mehr passend ist. Also die Gemeinde in Pergamon, ihnen wird gesagt, Jesus hat ein weniges gegen sich, sie haben ihr Lehre in der Gemeinde toleriert und sie hatten Leute in dieser Gemeinde mit dieser Irrlehre und sie haben sie einfach in der Gemeinde gelassen. Das heißt, sie haben nichts gegen sie unternommen. Aber in Thyatira ist diese Irrlehre akzeptiert. Sie kann grassieren, sie wird gepredigt, sie wird gelehrt, sie breitet sich da aus, sie darf da wohnen und sie darf da herrschen. Jesus sagt, ich habe gegen dich. Stellt euch mal vor, und ich denke, ihr könnt es und hört es auch, wie aufschreckend diese Worte klingen. Wir reden so viel über die Liebe Christi zu uns. Aber was ist, wenn Christus sich entgegenstellt und sagt, ich habe gegen dich? Jesus, unser Heiland, der Erlöser, das Haupt der Gemeinde, hat etwas gegen seine Gemeinde. Aber auch bei dir kann es sein, dass Jesus deine Liebe, deinen Eifer, deine Treue sieht. Aber vielleicht hat er auch etwas gegen dich, etwas, wo er sagt, das lasse ich nicht durchgehen. Das sehe ich, das ist mir vor mir offenbar, das bringe ich hervor. Und wo du dich gegen meine Herrschaft auflehnst. Das kann und soll uns in einer gewissen Art und Weise aufschrecken lassen. Wir müssen nach Hilfe suchen. Und wir werden auch in diesem Text noch zu der Hilfe kommen, zum Evangelium, zur frohen Botschaft. Wenn Gott uns sagt, wenn Christus uns sagt, ich habe gegen dich, dann müssen wir irgendwo Hilfe suchen, oder? Wenn dieser Herrscher, dieser König auftritt und sagt, ich habe etwas gegen dich, man möchte ihm nicht so begegnen mit dieser Schuld ihm gegenüber, oder? Man möchte diese Schuld loswerden. Wir werden zu diesem Punkt des Evangeliums auch heute noch kommen. Was hat Christus gegen die Gemeinde in Thyatira? Du lässt es zu, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Ich möchte euch kurz mit einbeziehen. Überlegt mit mir gemeinsam, was ist das Problem in Thyatira? Wo beginnt das Problem in dieser Gemeinde? Wo entsteht es? Ich helfe euch mit einer Frage. Ist es das Problem, dass es in dieser Gemeinde oder an diesem Ort eine falsche Prophetin gibt? Ist das das Problem? Was sagt ihr? Was ist das Problem dieser Gemeinde? Ja, das stimmt. Genau. Du hast recht. Aber das Problem ist, dass sie es zulassen. Sie dulden es. Sie lassen ihr gewähren. Also der Vorwurf ist nicht, da gibt es eine Irrlehrerin. Und die lebt in eurer Stadt oder in der Nähe eurer Gemeinde, sondern der Vorwurf ist, ihr lasst ihr gewähren und ihr duldet sie und ihr lasst es zu, dass sie meine Knechte, das sagt Christus über die Gläubigen, und ihr lasst es zu, dass sie meine Knechte lehren darf. Welche Gründe gibt es dafür, wieder eine Frage an euch, dass die Gemeinde dieser Frau nicht erlauben darf, die Knechte der Gemeinde, die Gemeinde zu lehren? Was spricht dafür und woran halten könnten sie festhalten und sagen, du hast nicht das Recht, die Gemeinde zu lehren? Ich gebe die Antwort, und zwar, die sich eine Prophetin nennt. Woher kommt ihre Berufung? Woher kommt ihr Auftrag? Von sich selbst, genau. Nicht von Gott. Wir wissen, dass es nicht falsch ist. In der Bibel finden wir weibliche Prophetinnen. Das taucht in der Bibel auf. Aber hier nimmt sich eine Frau den Auftrag raus, einen Lehrauftrag raus und nimmt ihn wahr und sagt selbst, ich bin eine Prophetin. Wer hat gesagt, dass du eine Prophetin bist? Wer gibt dir die Vollmacht? Wer gibt dir die Berufung dazu? Und ich denke, wir haben das auch schon oft gehört hier auf dieser Erde, oder? In unserer Zeit. Da haben Leute Träume gehabt. In diesen Träumen haben sie Aufträge bekommen, was sie tun sollen. Und interessant ist, dass das, was sie lehren, auf einmal wirklich aus irgendwelchen Tiefen stammt. Neue Erkenntnis, neue Offenbarung. Und sie machen sich auf und meinen, sie haben einen Lehrauftrag für die Gemeinde. Falsche Propheten. Und sie bringt ihr Lehre und sie bringt und führt von Christus weg. Und die Folge ist Unzucht und Götzendienst. Was sie damit tut, sie vergeht sich an den Knechten Christi. Ist köstlich und lieblich, oder? Wie Christus seine Gemeinde, die echten Gläubigen im Blick hat. Wie er sieht, wie sie verführt werden. Wie sie ihm kostbar sind und wie er um sie eifert. Wie er es nicht einfach erduldet, wie mit ihnen umgegangen wird und wie sie verführt werden. Er eifert für seine Herde, er geht nach, bringt zurecht die Verirrten und schlägt die Feinde. Doch was genau ist die Irrlehre? Jesus, er nennt diese Frau Isabel. Ich bin überzeugt, diese Frau hieß nicht Isabel, auf keinen Fall. Und hier müssen wir eine kleine Reise ins Alte Testament machen, um zu entdecken, in welcher Art sie verführt hat und was genau die Irrlehre dieser Frau ist. Wir wollen einfach eine kleine Expedition machen. Wir gehen in 1. Könige 16. Wir lesen erstmal Vers 29 bis Vers 33. Im 38. Jahr der Regierung Ahas, des Königs von Juda, wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel und er regierte 22 Jahre lang in Samaria über Israel. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und war es nicht genug, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte? Denn es geschah, dass er sogar Isabel zur Frau nahm, die Tochter Etbaals, des Königs der Zidonier, und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus Baals, das er in Samaria baute. Ahab machte auch einen Aschera-Standbild, sodass Ahab mehr tat, was den Herrn, den Gott Israels, erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Ahab wird König im Nordreich Israel und er war ein böser König. Er reizte Gott mit seinem boshaften Leben, ein Leben voller Sünde. Doch dann wird in Vers 31 gesagt, dass er all diese Sünden, die er vorher schon getan hat, nochmal übertrumpfte. Und es wird gesagt, er hat sogar Isabel zur Frau genommen. Viel schlimmer noch, er hat Isabel zusätzlich noch als Frau genommen. Wie schlimm seine Sünde. Und sie wird uns hier beschrieben, sie ist die Tochter von Etbaal, dem König aus Sidon. Und er hat wohl auch geschichtlichen Erkenntnissen folgend auch in Tyros geherrscht. Das heißt, im Norden von Israel, im heutigen Libanon, im Südlibanon, also angrenzend zu Israel im Norden, er war König an dieser Stelle. Und dieser Name Etbaal bedeutet, der mit Baal Wandelnde, mit diesem Götzen Baal Wandelnde. Das heißt, Baal wurde verehrt als ein Fruchtbarkeitsgott, der dem Leben Gedeihen schenkt in jeglicher Form, sei es physisch, also dass man Nachwuchs, Kinder und so weiter hat, aber auch Regen, Wohlstand bei der Arbeit, bei Erfolg in Kriegen und so weiter, also diesen Fruchtbarkeitsgott. Wieso heiratet Ahab diese Frau? Und ich denke, es hat mehrere Gründe. Zuerst wohl politische. Er sichert mit dieser Heirat oder schließt mit dieser Heirat ein Bündnis, und sichert damit seine Landgrenze gen Norden. Und von dort muss er keine Angriffe mehr erwarten, also schafft ihm Sicherheit. Und ich denke, ein weiterer Punkt ist dieser Prunk, dieser Ruhm, dieser Wohlstand, den Isabel mitbringt. Sie ist eine Meisterin darin, Feiern zu veranstalten, großen Prunk, große Feste und so weiter zu feiern. Sie leitet einen Hof, an dem 450 Propheten des Baals und 400 Propheten der Aschera essen können, mitessen können. So ein Hof leistet sie sich. Und er heiratet, um all diese Dinge zu bekommen. Aber an Gott denkt er nicht. Er verkauft sich an die Welt, er verkauft sich an den Teufel. Und was er bekommt, ist eine Isabel, die ihn in die tiefsten Tiefen mit hineinzieht. So dass Gott sagt, er hat mich erzürnt, wie kein anderer König, der vor ihm gewesen ist. Niemand hat meinen Zorn so herausgefordert wie Ahab. Er baut Tempel, bringt Götzenopfer, betet Baal und Aschera an und so weiter. Und was macht den Zorn Gottes so groß? Er erwartet von den Götzen das, was alleine Gott geben kann. Und er spricht den Götzen Dinge zu, deren Ursprung allein der wahre Gott ist. Er erwartet Rettung, er erwartet Kinder, er erwartet Wohlstand, er erwartet Erfolg, Sicherheit, Regen, Fruchtbarkeit, vieles mehr von Baal und ehrt Baal dafür, wenn er etwas davon bekommt. Das ist die Sünde Ahabs. Er treibt Unzucht, geistliche Unzucht. Und seine Frau in ihrer List und in ihrer Überführung hat ihn voll damit hineingezogen. 1. Könige 21, Vers 15 wird gesagt, gar niemand war wie Ahab, der sich verkauft hatte, zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, wozu seine Frau Isabel ihn anstachelte. Und er verübte sehr viel Gräuel, indem er den Götzen nachfolgte, ganz wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Ahab hat sich verkauft. Und wer sich der Welt verkauft, der bekommt eine Isabel. Und die Früchte dieser Verbindung werden folgen, die werden kommen, automatisch, weil es eine Auflehnung gegen die Herrschaft Christi ist. Wir kennen die weitere Geschichte, Gott zeigt, wer wirklich Herr ist. Für 3 Jahre lässt er es nicht regnen in Israel und es wird deutlich, diese Götzen, Fruchtbarkeitsgötzen, können so viel tun, man kann sie so viel anrufen, wie viel man will, sie können keine Fruchtbarkeit, sie können kein Leben geben. Und dann kommt es zu diesem Höhepunkt am Berg Karmel, dem Wettstreit zwischen Elia und dem wahren Gott, Elia auf Seiten des wahren Gottes und diesen ganzen Propheten auf Seiten der Götzen. Interessant ist auch das Verhältnis zwischen Ahab und Isabel. Und gerade wenn wir das im Vergleich haben mit Offenbarung, da ist die Gemeinde und da ist eine Frau. Wer herrscht über wem? Wer lässt wen gewähren? Wer übt die Autorität aus in der Beziehung zwischen Ahab und Isabel? Wer herrscht über wen? Ahab über Isabel oder Isabel über Ahab? Ein paar Hinweise, dass Isabel die Führung hatte, sehen wir zuerst, dass sie diejenige ist, die all die Propheten Gottes töten darf. Nicht Ahab hat den Auftrag gegeben, Isabel hat den Auftrag gegeben. Sie hat die Leitung übernommen und sie hat dafür gesorgt, dass die Propheten hingeschlachtet werden. Dann denkt er an die Geschichte von Naboth. Da, wo Ahab schmollt, weil er den Weinberg seines Nachbarn nicht bekommt. Und wer ist dann der Handelnde? Isabel sagt, setz dich hin, ruh dich aus, zeig, dass du König bist. Wie soll er zeigen, dass er König ist? Indem sie tut, indem sie macht. So soll er zeigen, dass er König ist. Sie übernimmt die Führung und wir wissen, wozu es geführt hat. Sie schmiedet einen Mordkomplott und bringt diesen gerechten Mann, der sein Erbe nicht aufgeben will, wie der Herr ihm geboten hat, er soll es nicht aufgeben. Sie bringt ihn um. 2. Könige 10, Vers 13 wird uns sogar später gesagt, da wird vom König gesprochen und von ihr als Gebieterin. Sie war diejenige, die geboten hat. Ahab überlässt Isabel die Führung. Sie führt ihn mitten in den Götzendienst und in die tiefe Finsternis hinab. Ahab, er hat sich zu seinen Lebzeiten, gibt es einen Moment, wo er sich vor Gott demütigt. ging in Sack und Asche umher, schwieg und zeigte Reue vor Gott. Und Gott hat diese Reue gesehen, sie war wohl wirklich echt vor ihm. Und Gott gab Gnade in der Hinsicht, dass der Untergang seines Königshauses nicht zu seiner Lebzeit passierte, sondern danach brachte Gott das Gericht über sein Königshaus und über seine Linie, dass er sie ausgerottet hat. Wie ist es mit Isabel? 2. Königin 9, Vers 30 und 31 wird uns berichtet. 2. Königin 9, 30, 31. Als nun Jehu nach Jezreel kam und Isabel dies hörte, da schminkte sie ihr Angesicht und schmückte ihr Haupt und schaute zum Fenster hinaus. Als Jehu in das Tor kam, sprach sie, ist es Simri gut ergangen, der seinen Herrn ermordete? Sie kleidet sich nicht in Sacktuch und Asche, sondern sie droht dem Jehu noch und sagt, hast du von Simri gehört? Das war ein König, der ein Königsmörder war und er war nur für 7 Tage König und dann wurde er auch ermordet oder getötet. Und sie sagt, bist du dir sicher bei dem, was du machst? Hand an mich legst, dann wirst du genau das gleiche Urteil bekommen wie Simri. Also sie keine Demut, kein Demütigen hier, sondern vielmehr noch Auflehnung. Wir lesen nichts davon, dass Isabel eine unzüchtige Frau in dem Sinne war, dass sie ihrem Mann Ahab untreu war. Also auf physische Art und Weise. Und es wird uns auch nicht berichtet, dass Ahab auf physische Art und Weise ihr gegenüber untreu war. Aber trotzdem wird über sie gesagt, in 2. Könige 9, Vers 22, da begegnet Joram, der Sohn von Isabel und Ahab, dem Jehu, der jetzt diese Königslinie, dieses Königshaus auslöscht und er fragt, bedeutet das Frieden, dass du mir entgegenkommst? Und Jehu sagt, er sprach, was, Friede? Bei all den Hurereien und Zaubereien deiner Mutter Isabel. Es wird Hure genannt. Aber worin lag die Unzucht und worin lag der Götzendienst? Dass man sein Leben, sein Glück, die Sicherheit und Rettung woanders suchte als beim alleinigen Gott. Dass man sich der Welt zugewandt hat und sagt, mach mich glücklich. Erfülle mich, rette mich, schütze mich, gib du mir Frieden, Sicherheit und Glück. Du bist mein Gott. Und wenn wir zurückgehen zu Thyatira, dann stellen wir fest, dass wir Gottes Anklage nicht einfach von uns wegschieben können und sagen können, ich habe nichts mit Unzucht zu tun und ich habe, dass ich in den Tempel gehe und ahure und ich habe auch noch nie Götzenopferfleisch gegessen. Gott, ich habe damit nichts zu tun. Wir merken, dabei ist es nicht zu belassen. Sondern diese Unzucht, die sich sehr wohl auch physisch äußern kann, weil geistliche und physische Unzucht geht immer Hand in Hand. Die ist nicht voneinander zu trennen. Wir sehen es in der Bibel durchweg. Geistliche Unzucht hat auch Unzucht im Moralischen, in der Lebensführung immer zu folgen und hatte es auch bei dieser Gemeinde in Thyatira. Aber der Ursprung ist geistliche Unzucht. Unzucht gegenüber ihrem Herrn. Sie haben gehofft, dass diese Zünfte und das Teilnehmen an diesen Treffen und das Huldigen der Götzen ihrem Wohlstand, ihrer Sicherheit, ihrem Frieden zuträglich ist. Und ich weiß nicht, unter welchem Gewand man das hat aufhübschen können, mit der Möglichkeit zu evangelisieren bei diesen Treffen. Mit der Möglichkeit, dass man gesagt hat, dadurch bleiben wir relevant für die Gesellschaft. Wir werden gesehen, wir sind vor Ort. Wir können Einfluss nehmen auf die Gesellschaft, wie auch immer man es verkauft hat. Die Tiefen des Satans sind da unergründlich. Jesus Christus, der Sohn Gottes, dem alle Ehre und Anbetung und Herrschaft zusteht, durchschaut mit seinen Augen dieses Spiel und legt offen, was es in Wahrheit ist, Unzucht. Sie sind ihm, dem Sohn Gottes, fremdgegangen. Sie haben ihr Glück woanders gesucht, ihre Freude woanders gesucht. Sie haben sich der Welt verkauft. Und wie ich schon sagte, geistliche und körperliche Unzucht gehen meist Hand in Hand. Aber schaut mal in Vers 21, Jesus räumt Zeit zur Buße ein. Auch für Isabel, auch für diese Frau in der Gemeinde gibt Gott Raum und Zeit zur Buße, aber Sie hat genauso wie ihre bildliche Entsprechung Isabel keine Buße getan. Sie ist nicht umgekehrt. Und er straft sie, indem er sie auf ein Krankenbett wirft. Jesus hat die Frau in dieser Gemeinde mit Krankheit geschlagen. Und wir wissen das aus der Bibel, Gott tut es. Er schlägt Sünde mit Krankheit und mit Tod. Aber ich denke, wir konnten sehen, dass es hier noch eine Realität gibt, die über diese konkrete Frau hinausgeht, dass sie in bildhafter Weise für eine Welt steht, die die Gemeinde lehrt und verführt, Unzucht zu treiben gegen Gott. Und dieses Bild einer Frau, die zu Unzucht verführt, die eine Hure ist, taucht in der Offenbarung nochmal auf. Sie ist die Tochter der Mutter aller Huren, diese Isabel in der Gemeinde. Es gibt eine Mutter aller Huren, die genau das zu jeder Zeit mit den Gläubigen macht und die Gemeinde angreift. Wir sehen das später in Offenbarung 17 und 18. Da ist eine Frau, sie sitzt an den vielen Wassern, da wo die Völker, wo die Menschen sind. Und sie biedert sich den Menschen an. Sie verführt mit ihrem Gold, mit ihrem Prunk, mit ihrer Sexualität, mit Künsten, Musik, Reichtümern, mit Wagen oder heute Autos, Kleidung, Speisen und so weiter. Sie verführt die Menschen der Erde, bei ihr das Glück, die Sicherheit, den Frieden, die Erfüllung, die Rettung zu suchen. Sie verführt auch die Gemeinde, Unzucht mit ihr zu treiben. Die Isabel in der Gemeinde, sie wird aufs Bett geworfen. Gott straft sie mit Krankheit. Auf dieses Bett, wo sie Unzucht getrieben hat, Gott straft sie an dem gleichen Ort, in gleicher Weise. Doch die Mutter aller Huren, sie wird von Christus in einem Augenblick, in einer Stunde gerichtet werden, getötet werden. Sie, die im Auftrag Satans und in seiner Autorität Menschen verführt hat. Und Christus wird dieses Reich der Welt, diese Augenlust der Welt, wir kennen dieses Bild der Welt, wo wir das uns vorgestellt wird, auch im Neuen Testament, das die Gläubigen lockt und verführt. Christus wird es richten. Diejenigen, die mit Isabel gehurt haben, die wird Christus in große Drangsal. Und die Drangsal wird offenbaren, wer sie wirklich sind. Es kann sein, dass diese Drangsal dazu führt, dass offenbar wird, dass sie doch Kinder Gottes sind, die mit ihr gehurt haben, die sich haben verführen lassen. Und es kann sein, dass Gott diese Drangsal gebraucht, dass sie doch noch umkehren und es eine Zeit der Gnade ist, wo Gott sie läutert. Und sie merken, Gott richtet mich, Gott handelt an mir, ich muss das aufgeben, ich muss die Götzen fahren lassen, ich muss zu Christus zurück und dass sie zurückkehren zu Christus. Und der andere Punkt, was diese Drangsal bewirken wird, ist, dass es bei einigen aber genau zum Gegenteil ausschlagen wird. Sie werden sich verhärten in ihrer Auflehnung gegen Christus, weil offenbar wird, sie gehören nicht zu ihm und gehörten nie zu ihm. Und dass das so ist, werden wir im Lauf der Offenbarung sehen, dass das genau das passiert, was in Zeiten der Drangsal passiert. Die einen werden offenbar als wahre Kinder Gottes und die andere verhärten sich in ihrem Aufstand gegen den Herrn. Aber es gibt Raum zur Buße. Auch bei Ahab gab es Raum zur Buße, auch für die schlimmsten Sünden. Für unsere schlimmsten Sünden gibt es Raum zur Buße bei unserem Herrn. Doch die Kinder, die aus dieser Verbindung entstanden sind, wird Christus mit dem Tod schlagen. Ich denke, dass hier nicht Kinder gemeint sind, die aufgrund dieser physischen Unzucht, die sie in den Götzen, in den Tempel getrieben haben, dass daraus Kinder entstanden sind und dass diese Kinder getötet werden. Ich glaube nicht, dass es in diesem Sinne hier gemeint ist, also dass wirklich Kinder aus dieser Unzucht entstanden sind, sondern dass es eher die geistlichen Kinder dieser Isabel meint, die ihr sich in gleicher Art und Weise sagen, ja Isabel, das, was du glaubst und das, was du lehrst, das ist der wahre Glaube, das ist das, was wir glauben und leben müssen. Und Christus sagt, ich werde sie töten. Ich bringe sie um. Und wir wissen, dass Jesus das getan hat. Auch in der Apostelgeschichte sehen wir, dass er so unter anderem gehandelt hat. Aber auch wenn wir es auf das größere Bild nochmal schauen, diese Anbiederung an die Welt, sich der Welt verkaufen, dann würde ich sagen, können wir hier auch sehen, dass die Gemeinde, die sich der Welt anbietet, die die Welt in der Gemeinde regieren und lehren lässt, diese Gemeinde hat keine Zukunft. Ihre Kinder werden von Christus getötet. Was meine ich damit? Wie gesagt, ich denke, das ist der weitere Sinn. Der erste Sinn ist wirklich, dass Christus an dieser Gemeinde und an diesen Leuten in der Gemeinde, die verführt haben und so weiter, wirklich gerichtet hat. Aber schaut euch mal zum Beispiel die evangelische Kirche an. Wo wir sagen können, vor vielleicht sogar 50 Jahren haben wir doch einiges an Licht bei ihnen gesehen. Und dann kam dieses Verkaufen an die Welt. Mit dem Ziel der Relevanz für die Welt. Gottes Prinzipien über den Haufen geworfen, sei es bibelkritisches Zerpflücken der Bibel, dass man Buße und Sünde komplett aus dem Sprachgebrauch entfernt hat oder mit neuen Inhalten belegt hat. Denken wir an Frauenordination, Segnung gleichgeschlechtlicher Paare und so weiter und so fort. Alles mit dem Ziel, relevant zu sein für die Welt. Die Welt hat sich doch verändert, wir müssen uns mitverändern. Wir erreichen die Menschen sonst nicht mehr. Wo sind die Kinder dieser Kirche? Gibt es nicht mehr oder fast nicht mehr. Und versteht mich, es geht mir nicht generell, dass ich ein generelles Urteil fällen will und sagen will, da gibt es nicht doch noch die Knechte des Herrn. Die gibt es ganz sicher auch in ihren Reihen. Aber wir sehen, was passiert, wenn man sich der Welt anbietet, sich der Welt verkauft, wenn man Hurerei treibt, Unzucht treibt gegenüber Gott. Das ist eine Gegenstandslektion für alle Gemeinden. Christus stellt sich gegen Unmoral, sei es geistlich oder auch physisch und gegenüber Götzendienst, und er richtet. Aber die Knechte Christi sind dagegen angehalten und aufgerufen, festzuhalten, bis er kommt, in Vers 24 und 25. Euch aber sage ich und den übrigen Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben, die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Ja, wo ist die frohe Botschaft für uns heute? Wo ist das Evangelium? Wo ist die Rettung für uns? Was können wir, was sollen wir tun? Wir sehen hier, Gott hat immer seine Leute. Er behält sich immer einen Überrest. Denkt wieder an die Geschichte von Ahab und Isabel. Gab es da? Der Elia dachte, ich bin alleine übrig geblieben. War es so? Nein. Gott hat sich seinen Überrest bewahrt. Er hat seine Knechte bewahrt. Einige Knechte bewahrt in dieser Zeit. Und auch hier bei dem Abfall und tiefen Finsternis bewahrt Gott seinen Überrest. Und Jesus erbürdet diesen Gläubigen keine weitere Last auf. Er sagt, euer Kampf ist groß genug. Eure Versuchung ist groß genug. Ich werde euch keine weitere Bürden auflasten. Nur eine Sache für euch ist zu tun. Nur eines fordert Christus von den Gläubigen in Thyatira, aber die fordert auch Christus von uns, von jedem Einzelnen von uns. Und zwar, halte fest, was du hast, bis Jesus wiederkommt. Du hast etwas. Du musst nichts mehr zusätzlich bringen, halte nur fest. Such keine Tiefen Satans, halte fest, was du hast. Was hatte diese Gemeinde? Ich denke, es sind zwei Dinge, die wir mit diesem, was du hast, sehen können. Es ist auf der einen Seite das, was uns gesagt wurde, was Christus an ihnen gesehen hat, was bei ihnen vorhanden war. Diese Liebe, der Dienst, der Eifer, diese einfachen Dinge, dieser einfache Glaube. Und Christus ruft sie auf und sagt, haltet daran fest, sucht nicht die Tiefen Satans. Bleibt bei dem einfachen Glauben an Christus. Ich denke, das andere, was wir auch noch sehen können unter diesem Punkt, was wir festhalten sollen, in Vers 26 sagt, wird an die Überwinder gesagt, wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt. Was halten wir fest? Unsere Werke? Das, was wir leisten können? Das, was wir tun können? Wir halten Christi Werke fest. Seine Gerechtigkeit, seinen Frieden, seine Sicherheit, seinen Schutz. An ihm halten wir fest. Wir wollen uns nicht verkaufen. Wir brauchen keinen anderen Frieden, keine andere Gerechtigkeit, keine andere Sicherheit, keine zusätzliche Erkenntnis. Und die Frage ist, was ist dein Glück? Was ist dein Friede? Was ist deine Freude? Ist Jesus Christus herrlich für dich? Hast du Freude an diesem Herrn Jesus Christus? Was passiert, wenn du den Weinberg nicht bekommst, den du dir so sehr wünschst? Was passiert, wenn du nicht mitmachst bei all dem, was deine Kollegen mitmachen oder machen und du weißt, als Christ sollte ich da nicht mitmachen. Aber du weißt, irgendwie ist das nicht zuträglich für meine Karriere oder für meine Empfehlungen und so weiter. Bist du dann trotzdem standhaft? Bleibst bei der Treue zu Christus, bei dem einfachen Glauben? Materieller Wohlstand ist kein Zeichen oder kein verlässliches Zeichen für Gottes Segen. Der Ahab, er bekommt den Acker von Naboth, aber zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Ahab ist pragmatisch, der denkt gar nicht mehr drüber nach, wie er dazu gekommen ist. Aber Gott ist nicht pragmatisch. Er achtet darauf, wie Ahab dazu gekommen ist. Und auch wenn diese Kinder, Isabel und diese Kinder in dieser Gemeinde oder die mit ihr gehurt haben, zu Wohlstand gekommen sind, dass sie an diesen Festen mit teilgenommen haben, Hurerei getrieben haben, dieses Götzenopferfleisch gegessen haben, meint ihr, es ist Gott egal, wie sie zu diesem Wohlstand gekommen sind? Meint ihr, Gott lässt sie das genießen? Sind wir uns sicher, dass Christus nicht für sie gesorgt hätte, wenn sie da nicht teilgenommen hätten? Und wenn sie nicht darauf vertraut hätten, für Sicherheit und Wohlstand und Erfolg in ihrem Leben, hätte Christus nicht für sie gesorgt? Lasst uns demütigen vor unserem Herrn. Er ist unser Gott und wir sollen keinen anderen Göttern neben ihm haben. Wir sollen keinen anderen Göttern dienen und nirgendwo anders all diese Dinge erwarten, die er uns alleine gibt. Und deshalb fordert uns sein Wort hier auf, dass wir uns demütigen vor ihm und festhalten an diesem einfachen Glauben an ihm selbst. Und zuletzt haben wir die Verheißung an die Überwinder in Vers 26 bis 29. Wer auf Jesus setzt und seine Werke bewahrt, der bekommt Anteil an der Herrschaft Christi, an seiner Herrschaft über die Heidenvölker. Das ist interessant, oder? Die Welt lockt die Christen und sagt, kommt, habt Teil an uns, habt eure Freude hier. Aber dabei sagt Christus, ich habe euch gesetzt, dass ihr mit mir über sie herrscht und sie richten werdet. Die Welt ruft und wir haben unsere Freude über etwas, was gerichtet wird und wo wir Anteil haben an diesem Gericht über sie und Herrschaft über sie. Zeitlich stark schon etwas überzogen, deswegen will ich kürze ein bisschen ab. Als letzte Verheißung sagt Jesus, ihr bekommt Herrschaft. Es geht hier um das Problem, dass man sich nicht unter die Herrschaft Christi stellt, dass man ihn nicht regieren lässt. Er sagt, aber wer überwindet, der bekommt Herrschaft mit mir. Und zuletzt sagt er noch etwas und er sagt hier in Vers 28, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Dieser Morgenstern, er taucht nochmal auf, später in der Offenbarung. Ich meine, es ist Kapitel 22. Vers 16, ich, Jesus, habe meine Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinde zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Der Morgenstern ist derjenige, der Licht in die Finsternis gebracht hat. Und uns wird gesagt, wir bekommen diesen Morgenstern. Wisst ihr, was der Preis für uns ist in der Ewigkeit? Das Höchste, was es gibt. So oft wird gesprochen über Belohnung im Himmel. Was ist der wahre Lohn? Christus selbst, ihn zu bekommen, ihn zu haben, mit diesem Herrn vereint zu sein. Und das ist die Verheißung für die Überwinder, die sich nicht binden an diese Welt, die nicht unmoral, sei es physisch oder geistig, mit dieser Welt treiben, dass sie Christus erhalten werden und mit Christus herrschen dürfen. Deshalb lasst heute schon Christus in unserem Leben herrschen, damit wir auch später mit ihm herrschen können und ihn selbst als Lohn empfangen. Und deshalb lasst uns alle Götzen fahren aus unserem Leben. Lasst sie fahren. Und lasst uns an Jesus Christus festhalten, ihn selbst festhalten. Wenn wir ihn selbst festhalten, heute im Glauben, nicht im Schauen, dann werden wir ihn bekommen als unser Lohn. Amen.